Einblick, der Podcast.
Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche. Vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 22. April 2022.
Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
Beim E-Rezept wurden 10.000 Rezepte eingelöst. Die flächendeckende Einführung wird noch bis Sommer dauern. Mit einem globalen Gipfeltreffen soll der Kampf gegen die Corona-Pandemie weltweit koordiniert werden. Bei einer Isolation aufgrund einer Covid-19-Erkrankung besteht nur noch für Geboosterte ein Anspruch auf Entschädigung für den Verdienstausfall. Der Streit um die medizinischen Versorgungszentren geht 20 Jahre nach deren Einführung in eine neue Runde. Der Innovationsfonds des gemeinsamen Bundesausschusses hat sich bewährt und soll dauerhaft fortgeführt werden.
Womit fangen wir heute an?
Einen wichtigen Meilenstein bei der Erprobung des E-Rezeptes konnte die Gematik erreichen. Bis zu dieser Woche wurden mehr als 10.000 eingelöste E-Rezepte verzeichnet. Gematik-Geschäftsführer Dr. Markus Leik-Dieken mahnte jedoch zum einen die Hersteller von Praxisverwaltungssystemen an, den Praxen das E-Rezept-Update bereitzustellen. Zum anderen müssten noch zwei Softwareanbieter flächendeckend den Apotheken-Updates zur Verfügung stellen, damit auch diese zu 90% E-Rezept-ready werden. Die Testphase diene weitgehend den Softwareherstellern zum Feinschliff ihrer Programme, so Leik-Dieken gegenüber der Apotheke ad hoc. Die Krankenkassen seien inzwischen bereit. Bei den Apotheken werde dies voraussichtlich im Lauf des Sommers ebenfalls der Fall sein.
Probleme gibt es noch mit der Abrechnung der Rezepte bei den Kassen. Da es teilweise Probleme mit dem Befüllen der Felder vor der Übermittlung gibt, müssten E-Rezepte derzeit häufig händisch korrigiert werden. Bei der Techniker-Krankenkasse, die digitalen Anwendungen hohe Priorität einräumt, laufe der Abrechnungsprozess allerdings schon problemlos. Das weitere Vorgehen für die flächendeckende Einführung werden die Gesellschafter der Gematik nach Erreichen der Qualitätskriterien und 30.000 abgerechneten E-Rezepten beschließen. Sie können sich täglich im TI-Dashboard über die aktuellen Zahlen für alle digitalen Anwendungen informieren. Sie finden den Link in den Shownotes.
Voran geht es auch bei den telemedizinischen Anwendungen. Seit Anfang April können einige Heilmittelbehandlungen per Video erfolgen. Im vergangenen Herbst gab es dazu die Grundlage mit der Heilmittelrichtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses. Der GKV-Spitzenverband und die Spitzenorganisationen der Heilmittelerbringer sollten festlegen, welche der verordnungsfähigen Heilmittel für eine Behandlung per Video geeignet sind. Eine Einigung konnte jetzt für die allgemeine Krankengymnastik sowie die Atemtherapie bei schweren Erkrankungen der Atemorgane erzielt werden. Bei weiteren Heilmittelanwendungen wie etwa der Ergotherapie laufen die Verhandlungen noch.
ÄrztInnen treffen gemeinsam mit den PatientInnen die Entscheidung, eine Heilmittelbehandlung per Video durchzuführen. Dies ist für beide Seiten freiwillig und im Verlauf der Therapie kann jederzeit der Wechsel zu einer Behandlung in Präsenz erfolgen. Wir haben die komplette Übersicht dazu von der KBV in den Shownotes verlinkt.
Seit Ostern besteht bei einer Isolation aufgrund einer Covid-19-Erkrankung nur noch für Geboosterte ein Anspruch auf Entschädigung für den Verdienstausfall. Derzeit sind rund 59% aller BürgerInnen geboostert. Rund 15 Millionen sind ungeimpft, obwohl es für ihre Altersgruppe ein geeignetes Vakzin gibt. Für diese Gruppe der Ungeimpften sowie die Gruppe der bislang noch nicht Geboosterten hatte die Konferenz der GesundheitsministerInnen Ende März entschieden, dass die Bundesländer ab Mitte April keine Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz mehr gewähren müssen.
Ein zweites globales Gipfeltreffen am 12. Mai soll die weltweiten Anstrengungen zur Bekämpfung von Corona verdoppeln, erklärte das Weiße Haus. Eine weltweite Strategie soll helfen, die akute Phase der Covid-19-Pandemie zu beenden und die Staaten auf künftige Gesundheitsbedrohungen vorzubereiten, so das Ziel der Initiative. Im vergangenen September gab es ein erstes globales Treffen, das dafür sorgen sollte, dass bis zum Herbst dieses Jahres in allen Ländern der Welt mindestens 70% der Bevölkerung geimpft sind. Der Anstieg der Todesfälle hat sich nach 2 Jahren Pandemie weltweit verlangsamt. Einzelne Länder, wie etwa China, kämpfen aber mit steigenden Infektionszahlen.
Der globale Gipfel könnte auch hierzulande neue Impulse für den weiteren Umgang mit der Pandemie geben. Nachdem der Bundestag Anfang April mehrere Anträge zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht abgelehnt hat, ist bei vielen ParlamentarierInnen und Akteuren im Gesundheitswesen eine Katerstimmung festzustellen. Die Krankenhäuser reagierten enttäuscht. Man stünde jetzt vor einem Scherbenhaufen, den alle Parteien zu verantworten hätten, so der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft Dr. Gerald Gass. Viele ÄrztInnen wollen keinen dritten Corona-Winter erleben. Sie plädieren dafür, Vorsorge zu treffen, das deutsche Gesundheitssystem nicht zu überlasten.
Mehrere Landesgesundheitsminister werben für eine gemeinsame Lösung. Klaus Holleczek, Bayerns Gesundheitsminister, forderte einen gemeinsamen Plan von Bund und Ländern im Kampf gegen das Coronavirus. Man brauche einen Masterplan für den Herbst, so der Politiker weiter. Ähnlich äußerte sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst. Dieser plädiert weiter für eine allgemeine Impfpflicht, damit es in einem dritten pandemischen Winter nicht erneut zu Lockdowns kommt. Die MinisterpräsidentInnen aller Bundesländer hatten sich im Dezember vergangenen Jahres einstimmig für die allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren ausgesprochen, gleich welcher Partei sie angehören.
Die Corona-Krise lässt uns weiter nicht los und bis zum Herbst wird die Diskussion zum richtigen Umgang mit der Pandemie weitergehen.
Eine Debatte um die Zukunft der Versorgung geht in eine neue Runde. Eine umfangreiche Studie des IGES-Instituts im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns kam zu dem Ergebnis, dass medizinischen Versorgungszentren und besonders die MVZ, die sich im Eigentum von Finanzinvestoren befinden, durch eine stärkere Renditefixierung mehr Leistungen und Honorare abrechnen würden als niedergelassene ÄrztInnen.
Der Streit um die MVZ dauert seit der Wiedereinführung dieser Versorgungsform, basierend auf dem Prinzip der Polikliniken, durch die damalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt vor 20 Jahren an. Das neue Gutachten stellte auf Bayern bezogen fest, dass MVZ in mehreren Fachgruppen höhere Honorare als Einzelpraxen abrechnen würden. Über alle Fachgruppen sei dies im Durchschnitt ein um 5,7% höheres Honorarvolumen als bei Einzelpraxen. Bei von Investoren betriebenen MVZ liege das abgerechnete Honorar um mehr als 10% darüber. Die KV Bayerns zieht das Fazit, die Politik solle dieser Entwicklung nicht länger tatenlos zusehen.
Der Bundesverband Medizinischer Versorgungszentren BMVZ kritisierte, dass sich die Studie trotz ihres Umfangs bei genauem Hinsehen lediglich auf rund 7% der bayerischen MVZ beziehe. Bezogen auf alle ÄrztInnen in Bayern erfasse die Betrachtungsgruppe lediglich weniger als 1%. Selbst der KV-Vorstand räumt ein, dass MVZ mittlerweile in vielen Bereichen eine sinnvolle Ergänzung der Versorgung darstellten. In einem weiteren Gutachten für das Bundesgesundheitsministerium im vergangenen Jahr wurde übrigens keine Notwendigkeit für eine stärkere Regulierung gesehen. Wir haben das Gutachten und die Position des BMVZ in den Shownotes verlinkt.
Bleiben wir bei der Versorgung und kommen vom ambulanten zum stationären Sektor. Seit 4,5 Jahren ist ein umfangreiches Entlassmanagement der Krankenhäuser nach einer Behandlung gesetzlich geregelt. Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland, UPD, sieht hier starke Mängel. Viele Krankenhäuser würden die PatientInnen und deren Angehörige erst direkt am gleichen Tag über die bevorstehende Entlassung informieren. So könnten benötigte Medikamente, häusliche Pflegebetreuung, Arzttermine und eine Abholung schlecht organisiert werden.
Dabei haben gesetzlich Versicherte einen Anspruch auf einen Entlassplan des Krankenhauses, der die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und kontinuierlichen Weiterversorgung ab dem Zeitpunkt der Entlassung vorsieht. Konkret sollen erforderliche Medikamente, Heil- und Hilfsmittel oder eine häusliche Krankenpflege durch die Klinik verordnet werden. Viele PatientInnen wüssten zudem nicht, dass sie auf ein Entlassmanagement Anspruch hätten, so der UPD. Das Entlassmanagement sollte zudem durch verständliche Patientenbriefe ergänzt werden.
Der Innovationsfonds des gemeinsamen Bundesausschusses hat hierzu bereits ein Projekt mit dem Namen Patientenbriefe nach stationärem Aufenthalt, kurz PASTA, ins Leben gerufen und eine Software entwickelt, mit der laienverständliche Patientenbriefe automatisch erstellt werden können.
Das Kreisklinikum Siegen hat im Rahmen der Digitalisierung einen Schwerpunkt auf die Patientenaufklärung gelegt. Die Aufklärungsbögen werden dort nicht mehr ausgedruckt, von den PatientInnen ausgefüllt und anschließend eingescannt. Konkret füllen ÄrztInnen und PatientInnen jetzt auf einem Tablet den Anamnesefragebogen aus. Dabei übersetzt die Software Begriffe. Dieses Mal werden allerdings umgangssprachliche Worte in medizinische Fachbegriffe transformiert. Die einzelnen Arbeitsschritte rund um Anamnese, Patientenaufklärung und Dokumentation konnten in einen digitalen Workflow überführt werden. Oder anders gesagt, Digitalisierung, die im Versorgungsalltag den NutzerInnen einen Mehrwert bietet.
Die Zunahme antimikrobieller Resistenzen ist ein bekanntes Problem. Unverzichtbare Antibiotika sollen vor einem Wirkverlust geschützt werden. Besonders die Gruppe der Reserveantibiotika, die bei schweren bakteriellen Infektionen eingesetzt werden, wenn andere gängige Antibiotika aufgrund von Resistenzen nicht mehr wirken. WissenschaftlerInnen haben nun eine komplett neue Wirkstoffklasse entdeckt, die im Kampf gegen Resistenzen eine große Hilfe sein können. Diese neuen Arzneimittel wurden von der Innovative Medicines Initiative der Europäischen Union und der europäischen Pharmawirtschaft gefördert. Der neue Arzneimitteltyp soll nun in klinische Studien mit Menschen gehen.
Neue Ideen soll auch der Innovationsfonds des gemeinsamen Bundesausschusses auf den Weg bringen. Ein Beispiel hatten wir heute schon erwähnt. Dieser Fonds fördert seit 2016 mit derzeit jährlich 200 Millionen Euro neuartige sektorenübergreifende Versorgungsformen und Vorhaben der praxisnahen Versorgungsforschung. Der abschließende Bericht der Evaluierung von Prognos ergab jetzt, dass der Innovationsfonds die Ziele des Gesetzgebers erreichen konnte und empfiehlt, diesen dauerhaft fortzuführen. Wir haben den Bericht in den Shownotes verlinkt.
Zum Schluss noch ein Beispiel gelungener Innovation. Mit der Corona-Datenspende-App des Robert-Koch-Instituts konnten Forschende der Humboldt-Universität Berlin nachweisen, dass Menschen nach einer Covid-19-Infektion noch 3 Monate später körperliche Veränderungen spüren.
Die Grundlage für die Auswertungen waren Gesundheitsdaten, die über die Corona-Datenspende-App von den PatientInnen zur Verfügung gestellt wurden.
Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
Die DMEA wird kommende Woche in Berlin frische Ideen für die digitale Versorgung präsentieren. Ein spannendes Programm sowie mehr als 500 Aussteller und erstmals wieder als Präsenzkongress. Sie finden den Link zur DMEA in den Shownotes.
Wir werden uns umsehen und berichten.
Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen und über Ihre Anregungen und Fragen. Schreiben Sie uns einfach an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.